Heute Morgen, es geht um Römerbrief Teil 2. Ich weiß, das ist ein ziemlich schneller Überblick. Wir wollen uns mit 4 Abschnitten beschäftigen. Und ich garantiere euch, ihr werdet wieder zu Hause sein, so um 14 Uhr, nicht später. Nein, nein, das war nur ein Scherz, habt ihr verstanden, gell? Aber es geht von Römer 4 bis Römer 7. Und eigentlich Römer 4, Paulus beschäftigt sich mit der Person Abraham. Und nochmal, Römerbrief, der erste Teil vom Römerbrief, etwa der erste Akt, Kapitel Paulus beschäftigt sich mit diesem Thema, wie kann ich gerecht vor Gott sein? Und er nimmt ziemlich viel Zeit, das einfach auch zu erklären, mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Und für Paulus und auch für uns, die Persönlichkeit Abraham ist sehr wichtig. Und noch als Hintergrund, Abraham wird beschrieben als der Vater des Glaubens, weil in 1. Mose 12 Gott spricht zu Abraham, sieh aus deinem Vaterland und ich habe etwas neu für dich vorbereitet. Und was stark ist, Abraham hört auf den Herrn. Und übrigens, das ist so ein fortsetzender geistliche Komponente für uns alle, wo Gott manchmal zu uns spricht, etwas Neues sollte ein Anfang. Und für manche von euch, einiges, was Neues wird wirklich anfangen. Und Abraham war bereit, wirklich auf Gott zu gehören und diesen Schritt zu wagen. So, wir fangen an mit Römer 4, 3. Und ich lese zuerst aus die Hoffnung für alle Übersetzung. Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Die Elberfelder sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Und dann Vers 5, das nochmal zu untermauern. Und Paulus schreibt, bei ihm, das heißt bei Gott, werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Nochmal diese Gedanken zu untermauern ist in Epheserbrief Kapitel 2. Und das war übrigens eine ganz große Herausforderung mit Religion. Und auch wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, auch Reftag, ja, Ref Day, weißt du, Reformationstag, weißt du, der Reformation hat sehr viel damit zu tun, diese Aussagen. Weil vor der Reformation, es war so, dass die Menschen haben gedacht, ich muss das und das tun und dann vielleicht werde ich im Himmel kommen. Aber die Menschen haben nicht verstanden diese Wahrheit im Neuen Testament, dass wir sind gerecht durch den Glauben. Epheser 2, 8 und 9 von Paulus. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund ihrer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Und Paulus betont das immer wieder. Es sind nicht die Werke. Er spricht sehr viel von den Gesetzen aus dem Alten Testament, von dem Alten Bund. Und das allein kann uns einfach nicht retten, dass wir kommen einfach zu Gott, wie wir sind. Und immer wieder, man trifft Menschen, die sagen, ja, ich würde gerne vielleicht Paul, weißt du, mit dem Herrn gehen oder Christ sein, aber das sind so viele Dinge, die einfach nicht bei mir stimmen oder das muss ich klären oder ich muss in Reine sein, meine Schwiegermutter oder irgendwas, weißt du, irgendwelche Sachen, immer. Aber eigentlich, wir kommen einfach zu Jesus, wie wir sind, im Glauben, aufs Glauben, wir glauben an ihn. Und diese anderen Dinge, dann klärt er später. Dann in Römer 4, das ist schon interessant, weil hier lesen wir ein bisschen mehr über das Leben von Abraham. Und der Hintergrund war, dass ja Gott hat zu Abraham und Sarah gesprochen, ihr werdet Nachkommen haben. Und das Nachkommen wird so viel sein wie die Sterne am Himmel. Aber Abraham war 100 Jahre alt und seine Frau war 90. Und Abraham und Sarah haben gedacht, das wird nicht gehen. Aber Gott sagt, es wird einfach gehen. Und übrigens, das ist dieser ganze Glaubensweg, oft, was wir damit konfrontiert sind, wo Gott zu uns einfach Dinge zeigt, was man denkt, was unmöglich ist. Und wie viele Leute haben mir das gesagt? Es ist unmöglich, weißt du, Paul, solche Gemeinden wie in Bad Dürkheim oder damals wie in Saarland einige Jahre, Gemeinden zu gründen. ist ein Glaubensschritt, weil es ist nichts spricht dafür, alles spricht dagegen, menschlich gesehen. Aber wir alle haben das in unserem Leben erlebt, wo Gott führt uns wirklich und spricht zu uns, wenn wir wissen, dass es wahr ist. Und das wird hier nochmal betont, wie Paulus spricht von Abraham, der Vater des Glaubens, ab Vers 20. Und es ist die Rede hier von Abraham und das und zweifelt nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und das haben wir auch heute getan. Also wir haben gebetet, dass man betet und dann man gibt Gott die Ehre, dass er einfach hilft, dass wir beten ihn an und es ist enorm, was wir da machen können. Aber in Abraham, und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Das heißt, Abraham hat Gott geglaubt. Und da, genauso wir zu Gott kommen. Wir glauben, dass wir zu ihm kommen. Und wir nehmen einfach sein Geschenk an. Und dadurch war Abraham gerechnet. Und es war unmöglich. Aber Gott hat ein Wunder getan. Und es ist interessant, dass Paulus sagt, ab Vers 23, das ist nicht auf der PowerPoint, aber diese Sache mit Abraham ist schon wichtig für uns heute. Es ist aber nicht allein seinen Wegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseren Wegen, denen zugerechnet werden soll, die wir an den Glauben der Jesus, unser Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Paulus sagt, das ist eine wichtige Geschichte, weil letztendlich wir können das nur glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es gibt kein wissenschaftlicher Beweis. Es gibt sehr viele Belegungen dafür, würde ich sagen, aber wissenschaftlich kann man das einfach nicht beweisen. Aber es ist ein Glaubensschritt und deshalb Paulus zeigt uns das Leben von Abraham. Hey Leute, hier Christen, das ist ein Beispiel für euch. Diese Art Glauben einfach zu haben, dass Gott kann es einfach tun. Und Wigglesworth schrieb, nicht das, was ich sehe, bewegt mich, nicht das, was ich fühle, bewegt mich, nur das, was ich glaube, bewegt mich. Und das ist schon wichtig, dass das uns bestimmt. Wilhelm Busch sagt, der Glaube ist so wie Liebe. Er beruht nicht auf Gründen, sondern auf Ursachen. Und wir wissen, wir haben mit einem mächtigen Gott zu tun, der alles geschaffen hat und hat Jesus auf diese Erde gesandt. Und deshalb können wir glauben. Und wenn wir wirklich an ihn glauben, von ganzem Herzen, und ich rede nicht nur davon Kenntnis nehmen, es gibt sehr viele Leute in Deutschland, die nehmen Kenntnis von irgendwelchen Glaubenssachen, über Glaubensbekenntnis, nehmen Kenntnis davon. Aber für uns selbst beherzigen, darum geht es. Und dann Paulus einfach macht weiter in Römer 5 ein ganz, und das geht einfach weiter zu erklären, ja, wie ist das einfach? Und hier beschreibt, wie können wir versöhnt mit Gott sein? Was bedeutet das, wenn wir mit Gott versöhnt sind? Und dann kommen wir zu die Rechtfertigungslehre, die eigentlich ganz einfach sagt, ab Vers 1, Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist eigentlich, wir kommen zu ihm und wir bekennen unsere Sünden und dann sind wir gerecht, als ob wir nie gesündigt hat. Das ist manchmal schwierig für uns zu begreifen, dieser theologische Begriff. Aber das ist die Gerechtfertigung. Wir haben einfach Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit ihm gemacht. Und später sage ich etwas dazu, war auch als Christen, wir sündigen, aber dann wir kommen ja wieder zu dem Herrn und er bringt die Sachen in Ordnung. Wenn wir reden von Reformationstag, vielleicht gebe ich euch ein bisschen, weil wir kommen einfach an diesen Tag jetzt. Und das sind schon wichtige Grundlagen, die man da findet. Und gerade diese Woche war ein interessanter Artikel, Idee, die Zeitschrift, wo man beschreibt die Hauptaussagen von der Reformation, was hängt ganz klar mit dieser Rechtfertigungslehre. Übrigens, das ist, was Martin Luther so stark angeschaut hat. Wer noch nicht diesen Film gesehen von Martin Luther, es war 10 Jahre, glaube ich, verfilmt, soll das mal wirklich holen oder in der DVD, weil er beschreibt diese Situation, wo Martin Luther versucht, durch Werke irgendwie, dass er gerecht wird, aber es hat nicht geklappt. Und dann kommt diese Offenbarung, dass wir sind wie es hier steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben und nicht aus den Werken. Und die Hauptsätze von der Reformation heißt die Christus-Zentriertheit. Das bedeutet, dass man hat diesen Fokus auf Jesus selbst. Zweitens die Bibelfrömmigkeit, sola scriptura. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Gottes Wort. Weil die meisten Menschen vor der Reformation und viele leider nach der Reformation haben sich nicht selbst mit der Bibel beschäftigt. Es war nur eigentlich reserviert für ein paar ausgesonderte Leute. Die Gnadetheologie, dass wir sind gerettet aus den Gnade, das ist schon eine wichtige Geschichte, nicht aus Werke. Unsere Werke können uns nicht retten. Ist es klar, dass wenn wir an Jesus glauben, gute Werke sollten entstehen, aber es kommt aus dem Glauben, das ist ganz anders als, sagen wir, vor der Kirche zu tun. Und allein durch den Glauben. Nicht die Leistung und der eigene Erfolg entscheidet über mich und meinen Wert. Der Glaube an Christus schenke ein Leben ohne Angst, ohne den inneren Zwang zu Selbstrechtfertigung und Selbstüberhörung. Und deshalb, weil das leider geht verloren in unser Land, diese Gedanken. So, das ist schon wichtig. Interessanterweise, in den nächsten Verse, Paulus beschreibt, was geschieht aus dieser Gerechtfertigung. Dass wir sind gerechtfertigt und dass wir haben Frieden mit Gott. Und dann er beschreibt etwas, was, ja, ist ganz interessant, Vers 3. Nicht allein, dass wir sind gerechtfertigt durch den Glauben, es kommt einige andere Dinge dazu. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnisse Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung und die Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich finde das so toll, dass Paulus spricht über diese Rechtfertigung. Aber dann macht es klar, dass der Heilige Geist hier ist ein ganz starker Partner und gießt einfach sein Leben in unser Herzen aus. Und dadurch, alle diese Dinge, die hier beschrieben sind, wie Bedrängnis und Ausharren und ja, Herausforderungen. Aber am Ende ist diese Hoffnung, ich finde das so toll, dass wir können wirklich im Geist leben. Und übrigens, das Leben im Geist wird beschrieben viel genauer nächste Woche, es geht los ab Römerbrief Kapitel 8. Interessanterweise, als wir noch Feinde waren, das ist der Zustand vor unserer Bekehrung, vor die Glaubensübergabe, Vers 8, Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Es ist eine wichtige Wahrheit zu verstehen, dass als wir Jesus starb am Kreuz für uns alle. Als wir gegen ihn rebellieren, auch für die Menschen heute, die sagen, das ist alles Quatsch und ihr seid einfach fromme Spinner und lachen den Herrn, wir lachen uns alle aus. Aber auch für solche Menschen ist Jesus wirklich geschrieben. Das beweist einfach seine Liebe, einfach zu sterben. Und Paulus untermauert das. Vielleicht würden wir sterben für Menschen, die wir lieben. Aber diese Liebe, diese Agape-Liebe, das ist dieses griechische Wort für Liebe von Gott, dass diese starke Liebe, das für alle Menschen da ist, auch die gegen ihn rebellieren. Was für eine große Liebe. Und dann Paulus macht auch einen Sprung, eigentlich zu beschreiben, durch Adam den Tod, durch Christus das Leben. Er spricht von zwei Adam. Ist interessant, diese theologische Ausarbeitung, wo er beschreibt, ja, Vers 17, denn wenn durch die Übertretungen des einen der Tod durch den einen beherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zu Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zu Rechtfertigung des Lebens. Und dann ich lese Vers 19, denn wir durch des einen Menschen ungehorsam, die viele in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die viele in die Stellung von Gerechtigkeit versetzt werden. Wir wissen, dass durch die Sündefall, und dann wir lesen am Anfang der Bibel, 1. Mose 3 beschreibt das, dass ja durch Adam seine Sünde, Adam und Eva kam Sünde in diese Welt. Und in interessanter Weise, auch als die aus dem Paradies geschmissen war oder ausgeschlossen war, da ist schon ein Hinweis, dass Gott einen Plan hat, dass jemand wird kommen, wirklich jemand, der Menschen befreien wird. Und Paulus macht das ganz klar, durch Adam, durch diese Ursünde kam Sünde in die Welt, aber durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Und das ist einfach zu vergleichen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und dann Paulus auch immer betont, das haben wir am Dienstag darüber gesprochen, das Gesetz, auch von dem Alten Testament, hat eine Aufgabe, uns mindestens zu zeigen, hier sind die Herausforderungen, hier sind die Dinge, die nicht in Ordnung sind, aber eigentlich durch den Glauben, durch die Gerechtfertigung, dann werden wir gerecht mit Gott und wir sind nicht mehr unter das Gesetz. Und dann Kapitel 6, Paulus kommt, beschreibt das neue Leben, weil es spricht zuerst über die Rechtfertigung, spricht über der Glaubensweg und übrigens Abraham als Beispiel und jetzt das neue Leben. Das ist so toll, wie Paulus das beschreibt. Und er fängt an in Vers 1. Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Das war so ein Vorwurf, manche Leute haben gemerkt bei Paulus, dieses Betonung von Glauben und Gnade, das heißt ungefähr, hey, wir können einfach sündigen wie die Weltmeister und dann irgendwann, ja, dann bitten wir Gott um Gnade und dann alles ist okay. Nein, das ist es nicht. Wir spielen einfach nicht mit der Gnade. Die Gnade es ist für uns, sagen wir so, kostenlos, aber es ist nicht billig, weil Jesus hat sein Leben geopfert am Kreuz. Und so Paulus setzt sich auseinander mit diesen Menschen, die diese Vorwürfe machen. Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Das ist, was Paulus sagt, wirklich, wer Gottes Gnade erlebt und Gottes, diese wunderbare Rechtfertigung, man will nicht sündigen. Das ist unser Ziel, nicht zu sündigen. Und das hat nicht mehr zu tun, ob wir sündigen oder nicht, aber man will das einfach nicht. Und wenn wir sündigen, dann sind wir sofort beim Herrn, Herr, wir bringen das in Ordnung. Und das ist richtig. Und aber Paulus beschreibt, dass wir spielen nicht mit dieser Gnade rum. Und dann er beschreibt dieses neue Leben, und was kommt in Vers 3, wie wichtig die Taufe spielt eine Rolle. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Und übrigens, das Wort Taufe von der Griechisch her bedeutet eintauchen, untertauchen. Und wenn jemand untergetaucht ist bei der Taufe, dann ist diese Identifizierung mit Jesus in seinem Tod. Man ist wirklich begraben, das ist ein Zeichen für das alte Leben. Und dann, man steigt aus dem Wasser und das ist eigentlich symbolisch, dieses Geistessymbolik für das neue Leben. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Klar, wenn du getauft warst, direkt unter dem Wasser, du bist begraben. Das zeigt diese Differenzierung mit Christus. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurden, so sollten wir auch ein neues Leben führen. So, man sieht, das ist sehr wichtig. Wir sind begraben, das alte Leben, wie Jesus gestorben ist, dann wir steigen auch aus dem Wasser. Und was für eine wichtige Symbolik. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Das heißt, wow, wenn wir kommen aus dem Wasser, dann eigentlich, das heißt, hey, wir werden mit Jesus auferstehen, auch nach dem Tod. Das Leben geht nicht nur zu Ende mit diesem Leben. Und so ein tolle Beschreibung. Damit steht fest, unser frühes Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet. Und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Das ist es. Wir müssen nicht das alte Zeugs immer machen, was wir vorher gemacht haben. Gewisse Abhängigkeiten oder gewisse Dinge, weil hey, wir sind einfach mit Jesus und er hat uns davon einfach befreit. Theo Lehmann, der eigentlich evangelisch ist, hat Folgendes geschrieben. Eigentlich, das war ein Artikel auch neulich. Er sagt, die Kirchen verbreiten den Eindruck, dass die Taufe von Kleinkindern ausreiche, um Christ zu sein, sagte Lehmann in einer Bibelarbeit. Diese Haltung liege wie ein Leichentuch über den Kirchen Deutschlands. Laut Lehmann wird übersehen, dass auch Getaufte zu einem persönlichen Glauben gelangen müssen. Und das ist wirklich wahr, weil Leute, hey, ich habe das öfter erlebt, ich kann mich noch entsinnen, für viele Jahre, als ich Pastor war in Saarbrücken, und manchmal haben wir so einen Infostand gemacht auf St. Johannemarkt, und da kam jemand, und weißt du, war das das Thema Taufe, und also ich bin eben, weißt du, ich kam ein Gespräch mit ihm, wir haben ziemlich lang über den Glauben gesprochen, und dann haben wir gesagt, sind Sie wirklich überzeugter Christ? Und dann sagte ich, ja, ich bin evangelisch, oder? So nach dem Motto, ja, und dann, da muss man einfach den Menschen erklären, diese Beziehung zu Jesus hat gar nichts mit unserer Kirchenzugehörigkeit zu tun. Ob wir freikirchlich sind oder evangelisch-katholisch, hat gar nichts damit zu tun. Wichtig ist diese Beziehung zu Jesus. Und das ist schade, dass dieses Namenschristentum hat unser Land so negativ geprägt. Aber gut, deshalb, wir haben die Aufgabe, Menschen diese persönliche Beziehung mit Jesus zu führen. Und dann Paulus beschreibt diese Befreiung, um Gott zu dienen, ab Vers 18. Denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Weil wir Gott kennen, dann, ja, wir wollen einfach Gott gefallen. Wir wollen nicht manche Dinge machen, die wir früher gemacht haben. Früher habt ihr die Zügellosigkeit und dem Unrecht wie Sklaven gedient. Jetzt aber sollt ihr uneingeschränkt Gott dienen. Lebt so, wie es ihm gefällt, denn ihr gehört zu ihm. Und dann ein sehr wichtiger Bibelstelle ist Vers 23. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unser Herrn, ewiges Leben. Ein sehr wichtiger Bibelstelle, gerade was die römische Straße betrifft. Und ich werde euch dann diese Bibelstellen zusammenfassen in den nächsten Wochen. Eigentlich, das hilft die Menschen, zu Jesus zu finden, weil die Sünde, das ist, was Paulus sagt, trennt uns einfach von Gott. Alle von uns haben gesündigt und wir brauchen einen Retter. Aber wenn wir zu Jesus kommen, dann wir haben das Geschenk, das ewiges Leben. Er hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Julius Dahmen schreibt, nur aus der Erkenntnis unserer Sünden kann der tröstliche, friedengebende Glaube an Jesus geboren werden. Wir müssen einfach diese Erkenntnis haben, hey, ich lebe getrennt von Gott. Aber dadurch, wenn ich zu ihm komme und ich bitte ihn, dass er meine Sünden vergibt, dann ich erlebe ja diesen Frieden, der über alle Verstand steigt. Römer 7, ja, wir machen hier ganz schnell Fortschritt, aber ich hoffe, dass ihr nimmt die Zeit, auch Kapitel 4 bis 7 bis Dienstag zu lesen. Und auch, wie gesagt, ich schick die Digitalfragen. Und wer noch nicht auf meinem Verteiler ist und möchte auf der Verteiler sein, sagt mir das nachher und dann kann ich euch das schicken mit E-Mail. Und Paulus beschreibt dieses Kampf mit dem Fleisch. Gut, ihr seht das, ja, dieses Kampf manchmal, was wir haben mit uns, jeden Tag aufzustehen und sowas zu machen, so 30, 40 Mal, wäre gut, oder? Ich muss merken, da kämpfe ich auch so. Weil ich sage, Paul, du musst mehr tun und du bist so faul und weißt du. Und ja. Aber Paulus merkt auch in dieses Kampf, es ist ein Kampf des Glaubens. Auch mit Jesus zu gehen, ist keine einfache Sache. Wir haben über diese Frieden Gottes gesprochen, die Rechtfertigung. Aber trotzdem, das sind mit einigen Kämpfen verbunden. Paulus selbst beschreibt aus seinem eigenen Leben, ab Vers 21, das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts Ähnliches als Gottes Gesetz zu erfüllen. Und dann Vers 24, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Vers 25, Gott sei Dank, durch unser Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Wiederum die Gerechtfertigung. Trotzdem, wir kämpfen mit dem Fleisch. Ich denke mir an das Beispiel, wo Jesus war, kurz vor die Kreuzigung. Er war im Garten Gethsemane, wollte einfach beten und die drei Jungen sollten mitbeten. Und er ist ein Stück weiter gegangen. Aber als er zurückkam, die waren alle am Schlafen. Gell? Das ist zwei oder drei Mal passiert. Die sollten eigentlich mit ihm beten, sollten die Wache halten, was immer. Und Jesus, was sagt Jesus? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das ist etwas wichtig für uns auch als wiedergeborene Christen zu verstehen. Wir haben da mit dem Fleisch zu tun. Das Fleisch interessiert sich nicht für geistliche Dinge. Das Fleisch sagt, ach Mensch, bleib mal schlafen Sonntagvormittag. Warum soll ich zum Gottesdienst gehen? Es ist so gemütlich unter meiner Decke. Das Fleisch sagt, ach, ist egal. Der Chef sieht nicht, was ich jetzt mache. Der ist nicht da und ich mag das. Das Fleisch ist da. Und deshalb, wir müssen das überwinden. Wirklich durch, ja, das Wirken des Geistes. So wird es in einen Kampf. Und wir werden diese Kampf so lange bleiben, bis wir beim Herrn sind, Leute. Es ist nicht nur so easy. Es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen mit Jesus zu gehen. War das Fleisch kommt. Aber trotzdem, wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Und deshalb finde ich so stark, gerade an Römer 8, weil es beschreibt einfach dieses Leben im Geist. Und wir kommen dazu. Aber ich möchte, vielleicht schreibe ich etwas vielleicht einfach kurz zu die Sünde, was Scott Ashley schreibt. Das hebräische und griechische Wort, das mit Sünde übersetzt würde, zieht sich in zwei Hauptbegriffen durch die ganze Bibel hindurch. Der erste bedeutet Übertretung. Übertreten bedeutet, überzutreten oder sich über eine festgesetzte Grenze hinwegzusetzen. Dieser Begriff kann mit einem Sportplatz verglichen werden, auf den Linie der Grenzen darstellen, in welche das Spiel gespielt werden soll. Wenn ein Spieler solche Grenzen übertritt, hat er eine Übertretung begangen und bewegt sich außerhalb der Grenzen. Grenzen bestehen also, die das Spielfeld festlegen und die Spieler müssen sich an diese Grenze halten. Aber die meisten der anderen Worte in der Bibel mit Sünde übersetzt, beinhaltet einen zweiten Begriff. Das Ziel verfehlen. Hier nochmals eine Sportanalogie. Wenn ein Spieler auf ein Tor zielt und es verfehlt, wie viele Punkte bekommt er? Keine. Er schießt am Tor vorbei, verfehlt das Ziel, auf das er zielte. So, das ist eigentlich, und auch Jakobus beschreibt in seinem Brief, Jakobus 4, diese ganz einfache Beschreibung, was Sünde ist. Wer weiß, was richtig ist, und er tut es nicht. Das ist einfach Sünde. Aber Gott sei Dank, wir dürfen einfach zu dem Herrn kommen. Ich möchte einfach die Predigt jetzt schließen, weil manche stellen die Frage, ich komme zu Jesus und ich weiß, bei mir ist alles nicht perfekt und ist nicht alles bei uns perfekt, aber wir sind in dieser Beziehung mit ihm. Wir leben aus der Vergebung und wir bitten, wir wissen, dass wir haben einen Kampf mit dem Fleisch. Und das ist der Unterschied bei Menschen, die nicht Jesus gehen. Eigentlich, die machen sich keinen Gedanken über, was das Fleisch macht und will. Eigentlich ist es egal, aber wir wollen Gottes Wille tun. In 1. Johannes 1,9 wird geschrieben, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Übrigens, dieser Brief ist eigentlich gerichtet nicht nur an Menschen, die nicht Jesus kennen, auch an Christen. An Christen. Und dann in Kapitel 2 geht es weiter. Und wenn jemand sündigt, so haben wir ein Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unsere Sünden, für die für die ganze Welt. Das heißt, Jesus ist unser Anwalt, unser Fürsprecher. Wir kommen einfach zu ihm und sagen, hey Jesus, das war nicht gut, was ich letzte Woche gemacht habe. Wie ich mit meiner Frau gesprochen habe, wie mein Mann. Weißt du, Herr, vergib du mir. Und das Schöne ist, dann wir dürfen einfach diese Vergebung einfach erleben. Wie gesagt, Christen sind nicht perfekt, aber sie leben aus der Vergebung. Wir haben Gottes Vergebung angenommen und wir wissen, dass wir müssen weiter aus seiner Vergebung leben. Wie kommt man zu Jesus? Nochmal Paulus, ein bisschen später im Römerbrief, Vers 19 und Vers 13, diese römische Straße, wirklich diese römische Straße, das sind diese Bibelverse, die führen wirklich zum Herrn. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubt, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. Dann, wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Dann, wer das Name des Herrn anrufen wird, so gerettet werden. Das heißt, wir kommen, was wir schon gelernt haben von Römerbrief, wir kommen in Glauben und sagen, Herr, ich glaube an deine Auferstehung, Jesus. Und ich will wirklich mein Leben dir geben. Und ja, er wird das tun. Es zwingt niemand. Aber wir müssen zu ihm kommen. Lass uns kurz beten. Herr, ich danke dir heute Morgen auch für diese Abschnitte in Römerbrief, wo auch für uns, die dich lang kennen, es ist so gut zu kennen, unsere Stellung in dir, dass wir jetzt sind wirklich gerecht, als ob wir nie gesündigt haben, wie du uns einfach siehst als deine Heiligen. Und ich bitte dich, Jesus, wenn jemand hier ist heute Morgen, der vielleicht noch nicht ganz für dich entschieden hat, dass das einfach geschieht heute, dass man einfach aufhört, ein Leben zu führen ohne dich, dass man sagt, Jesus, ich will mit dir gehen. Und ich preise dich, Jesus, dass du unser Herz berührst. Und es ist kein Zufall, dass wir in diesem Raum sind. Und Herr, wir kommen zu dir mit der ganzen Mist, Herr. Und wir bitten dich wirklich, dass du uns vergibst, Jesus. Und dass du uns reinigst, wie wir gelesen haben, von aller Ungerechtigkeit. Und es ist gut zu wissen, dass du dasselbe bist, heute, gestern, aller Ewigkeit. Amen.